Ich kenne wenige, die den Sport für das nutzen, was er eigentlich ist. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht das Problem gefunden, sondern das Problem hat mich gefunden. Nummer 1, kenn deine Werte. Nummer 2, Vertrauen. Und Nummer 3, es ist absolut in Ordnung und auch wichtig, manchmal das Gefühl entscheiden zu lassen.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, heute mit der 15. Folge. Mamma mia, das geht richtig, richtig schnell hier. Mein Name ist Carmine Sena und weil das so schwer auszusprechen ist, nennen mich die meisten Leute Mino. Und vor mir sitzt wie immer meine wunderschöne beste Freundin und Co-Founderin Paula Vorbeck. Paula, wie geht es dir heute?
Mir geht's super, danke Mino. Freitagabend nehmen wir auf diesmal. Ganz ungewohnt, musste jetzt alles sein für das Setup und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Folge bringt. Es wird auf jeden Fall super spannend für euch Leute. Wir haben, wie schon angekündigt, eine Sonderfolge und dementsprechend auch einen Gast. Und wer das sein wird, das werdet ihr jetzt erfahren. Viel Spaß!
Viel Spaß!
Wer ist heute euer Gast?
Ja, heute zu Gast bei uns bei Chianti und Riesling ist Julia Hoffmann, Gründerin und Geschäftsführerin von Home of Goals, ein Startup hier aus Stuttgart im wunderschönen Süden Deutschlands. Und klar, wir sind unternehmerischer Podcast, dementsprechend laden wir natürlich immer wieder Unternehmerinnen und Unternehmer rein, Startup-Gründerinnen, aber auch schon ein bisschen erfahrenere Unternehmer, Politiker, alles Mögliche haben wir bei uns zu Gast. Das habt ihr ja schon so ein bisschen mitbekommen. Und wie gesagt, heute wieder eine Gründerin bei uns. Freuen uns riesig, weil ich persönlich Julia auch schon eine Weile kenne. Wird sie bestimmt gleich auch nochmal erwähnen. Und ich persönlich auch das Startup einfach mega finde. Die Idee ist echt der Hammer. Ja. Und die Umsetzung ebenfalls. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sie heute erzählen wird, wie sie vorgegangen ist, vorgehen wird noch in Zukunft. Genau, Julia, herzlich willkommen. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich mega. Ich bin ja auch, wie ihr wisst, treuer Hörer von eurem Podcast. Deswegen umso mehr freue ich mich, hier am Start zu sein. Ja, wie du gesagt hast, Paula und ich kennen uns jetzt seit über 10 Jahren, haben früher zusammen Fußball gespielt. Cool. Und als ich hierher gefahren bin gerade, habe ich mir auch so überlegt, wer hätte das gedacht, dass wir irgendwann mal bei einem Unternehmer-Podcast hier zusammensitzen.
Niemand,
ja. Aber zu Home of Goals, das haben wir vor 3 Jahren gegründet und ehrlich gesagt hat sich seither, glaube ich, von meinem Sein gar nicht so viel verändert, außer dass jetzt irgendwie jeder weiß, was meine eigentlichen Werte sind, die ich eigentlich schon damals irgendwie so frei rausgelebt habe, aber jetzt lebe ich irgendwie auch in einer Struktur, wo man das ein bisschen besser machen kann. Und ja, wie gesagt, wir haben uns beim Fußball kennengelernt, das heißt, Sport ist auch immer noch im Startup-Leben ein riesengroßer Teil. Hauptsächlich Fußball. Und ja, ich bin gespannt, was die nächste Stunde oder was auch immer bringen wird.
Ja, du meinst die nächsten 10 Stunden natürlich.
Ja, ich wusste jetzt auch nicht so genau. Schauen wir mal.
Genau, wir haben es gerade schon gesagt, Home of Goals ist dein Startup. Jetzt mal ganz vorne angefangen. Wie seid ihr auf die Gründungsidee gekommen?
Also es hat schon ein bisschen früher angefangen. Ne? Ich habe studiert und habe das nebenher immer viel gearbeitet und habe dann jemanden kennengelernt, der eine NGO hat in Kapstadt. Und ich wollte schon immer nach Kapstadt gehen und habe dann da natürlich sozial benachteiligtes Land, wie man sich das natürlich so vorstellt, an der Schule Sportunterricht gegeben. Und diese NGO gehört ein guter Freund von mir, dem Sascha. Und der war damals, hat der in Rio gearbeitet für den DFB, um dort quasi verschiedene Strukturen zu implementieren, die aber jetzt nicht nur auf Leistung aus waren, sondern eben um unterschiedliche gesellschaftliche Probleme anzugehen durch den Sport. Und so bin ich ein bisschen auf diese Philosophie gestoßen. Er hat mich dann auch oft zu irgendwelchen Lehrgängen beim DFB und DOSB mitgenommen, wo ich immer mehr darüber gelernt habe, viel im Ausland unterwegs war etc. Ja, und dort war immer so ein bisschen dieses falsche Denken, dass wenn man aus Deutschland natürlich da hinkommt, suggeriert man irgendwo immer, dass man denen jetzt natürlich was beibringt, was in unserem Land zu 100% so gelebt wird. Und das ist natürlich nicht so. Also ich kenne wenige, die den Sport für das nutzen, was er eigentlich ist, und zwar irgendwie eine persönliche Entwicklung, ja, ein Teamgefüge zu fördern etc., als vielmehr irgendwie für die sportliche Leistung oder was. Und das hat mich einfach gestört. Immer als ich wieder zurückgekommen bin, dachte ich, was erzählst du denen da eigentlich für Zeug, ohne dass du es selber so practice what you preach mäßig.
Ja.
Und genau, dann habe ich erstmal selber damit angefangen. Das war jetzt schon vor 5-6 Jahren, würde ich sagen. Einfach so nebenher, just for fun, ein bisschen Training zu geben. Einfach mit einem anderen Schwerpunkt im Training, der irgendwie mehr Richtung Persönlichkeiten geht, anstatt Richtung Technik und Taktik. Und irgendwann war ich am Punkt, wo einfach ich so viel nebenher gemacht habe und hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und so. Und wusste, okay, ich bin kein Typ, der das alleine macht. Und irgendwie, ich kannte ein Paddy damals schon von Trainerlizenzen, der war auch in Kapstadt gewesen. Und irgendwie war es für mich klar, entweder mit dem Paddy oder gar nicht. Und dann war es auch nochmal eine Story für sich, wie ich den dann gefragt habe und so weiter. Das ist im Nachhinein total peinlich, weil ich keinen Mut hatte. Ich habe es über WhatsApp-Sprachnachricht gemacht. Dann hat der Paddy ja gesagt und dann war er mit dem Boot. Und dann haben wir das auch nochmal alles ein bisschen intensiver aufgerollt und so. Aber so würde ich sagen, kam die grundsätzliche Idee erstmal zustande.
Mhm. Also Paddy, ganz kurz, ist dein Co-Founder. Leider heute nicht dabei, wollte eigentlich dabei sein, kann aber leider aus gesundheitlichen Gründen heute nicht hier sein. Wir schicken natürlich ganz liebe Grüße, falls du den Podcast jetzt hörst, Patrick. Ich kenne dich ja auch schon. Liebe Grüße und gute Besserung.
Gute Besserung.
Und vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Also wir versuchen ja auch, die Gäste immer mal wieder einzuladen zum Update. Da bist du dann dabei.
Genau. Sehr gut. Ja, wenn wir sowieso jetzt gerade so über die Idee an sich reden, wie wäre es denn, wenn du einmal ganz kurz erklärst, was ihr denn eigentlich genau macht?
Gerne. Im Prinzip ist es simpel. Also das Thema ist Persönlichkeitsentwicklung durch Sport. Jetzt ist Persönlichkeitsentwicklung natürlich ein Riesenwort in aller Munde. Keiner kann eigentlich was damit anfangen. Also haben wir es grundsätzlich umgenannt zu Entwicklung von persönlichen und sozialen Kompetenzen durch Sport. Wir sind beide aus dem Fußball-Background, aber wir haben jetzt schon auch viel sportartübergreifend an Schulen etc. gemacht, sodass ich jetzt nicht nur Fußball nehmen würde, sondern einfach Sport. Und grundsätzlich, wenn du dir mal selber überlegst, was in einem Sport, wir nehmen jetzt einfach mal Fußball als Beispiel, eigentlich alles drinsteckt in einer Spielsituation, egal welche du jetzt nimmst, in einer Balleroberung, egal wo, kann sich, glaube ich, jeder kurz mal vorstellen. Du musst irgendwie Vertrauen haben in deine Mitspieler, dass wenn du den Ball nicht eroberst, dass sie für dich da sind. Du musst den Mut haben, reinzugehen. Du musst vielleicht miteinander kommunizieren. Du musst verstehen, wie man in einem Team arbeitet. Du musst vielleicht Verantwortung für was auch immer, eine Grätsche oder was auch immer jetzt übernehmen. Und diese Fähigkeiten sind ja nicht beschränkt auf das Spiel, sondern das sind ja irgendwie Life Skills quasi, die man braucht. Und der Sinn ist, diese Sachen fokussierter im Training anzusprechen, ja, durch banale Übungen, teilweise auch gar nicht groß verändert, zu Kettenfange, ja, nichts anderes, musst du im Team arbeiten. Und dann sprechen wir einfach drüber. Es geht darum, das im Kettenfange-Beispiel zu erleben. Wie fühlt sich's an, wenn die Kette reißt? Warum reißt die? Wie arbeitet man schlecht im Team? Wie arbeitet man gut im Team? Dann darüber zu sprechen, dass die Kids das verstehen, was da gerade passiert ist. Und dann der Masterschritt ist dann natürlich, diesen Transfer zu schaffen. So, okay, das war jetzt im Kettenfangespiel wichtig, aber wo in der Schule, wo in der Familie ist es das gleiche Gefühl und der gleiche Skill, der da irgendwie wichtig ist. Das ist dann quasi der Transfer. Und genau, das ist das Konzept. Und es liegt eigentlich auf der Hand. Man muss halt irgendwie umsetzen. Und klar, da sind wir dabei.
Cool. Wie genau setzt ihr das um?
Operativ, meinst du?
Ja.
Wir haben angefangen in Form von ganz klassischen Fußballtrainings einfach. Die Eltern haben ihre Kids zu uns geschickt. Wir haben mit denen trainiert, auch so klassische Fußballcamps. Dann war es relativ schnell, dass wir als Fußballschule wahrgenommen wurden. Mhm. Das war das Schlimmste für mich, auch heute noch teilweise. Und dann haben wir eben angefangen, mit Schulen zusammenzuarbeiten, Projekttage zu machen. Inzwischen bilden wir Trainer aus und weiter vom Verband aus oder auch mit unserer eigenen Ausbildung, digital, vor Ort, was auch immer. Also so ein bisschen aus diesem Fußballschulding raus hin zu operativ mit Vereinen, mit Schulen oder halt Trainerweiterbildungen.
Jetzt ist es ja so, man hört das immer bei allen Startup-Veranstaltungen und Coaching-Events, was auch immer. Ich finde ein Problem im Markt, ne, und löse das. Ja. Ja, also wir haben öfter schon drüber gesprochen, wie wir so ein bisschen in diese Startup-Geschichte gerutscht sind, ja auch durch das eigene Erfahren von einem Problem im Alltag, und das will man dann irgendwie lösen. Wie seid ihr da konkret auf dieses Problem gestoßen oder was habt ihr gesehen, Welches Problem besteht da wirklich flächendeckend und wie seid ihr da rangegangen?
Also mein erster Gedanke, als du es gerade gesagt hast, war, ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht das Problem gefunden, sondern das Problem hat mich gefunden. Mhm. So, das war gerade mein erster Gedanke. Man muss halt irgendwie die Augen offen haben, Gott sei Dank hatte ich das. Ist ein bisschen schwierig, weil gerade auch durch die Pandemie etc. sind ganz viele Verhaltensweisen von Kindern, die gar nicht gehen, normal geworden. Ja, ist plötzlich normal, dass man nicht mehr gut sozial interagieren kann, weil woher sollen sie es auch lernen? Mhm. Nein, das ist nicht normal. Wir sind soziale Wesen, es ist nicht normal. Mhm. Sodass so diese Problem-Awareness quasi vom Markt sozusagen super schwierig ist und auch in der Kommunikation super schwierig ist, sodass ich gar nicht mal unbedingt sagen würde, das Problem ist, dass die Kinder keine persönlichen und sozialen Kompetenzen haben. Das ist vielleicht der zweite Schritt. Aber das eigentliche Problem ist, dass das Potenzial vom Sport nicht genutzt wird. Ja. Das ist wirklich, würde ich sagen, der erste Step. Oh, und dann gibt es ja auch noch unterschiedliche Bereiche. Ja, Neuroathletik ist ein ganz anderer Bereich, den man da auch integrieren kann. Aber das ist dann der zweite Step quasi, wo wir Persönlichkeit integrieren.
Cool, sehr, sehr schön. Also erstens finde ich die Idee mega, mega cool, weil ich das einfach also aus dieser Sicht noch gar nicht so beachtet habe. Ich bin ja selbst auch Sportler, habe es ja auch schon mehrmals gesagt, auch im Bereich Fußball, ja, als Schiedsrichter dann eben. Da könnte man nochmal genau, glaube ich, auch nochmal auf Persönlichkeitsentwicklung nochmal dediziert auch da reingehen. Finde das aber spannend, auch wie ihr das angeht, wenn du sagst, dass das beispielsweise dann über Schulen oder sowas gemacht wird. Deswegen wäre jetzt meine Frage, macht ihr das so, dass ihr das direkt an die Kinder oder an eure Teilnehmer quasi vermarktet, also sind das eure Kunden oder macht ihr das eher so über die Schiene, wir versuchen das an Schulen, an Institutionen irgendwie mit reinzubringen, dass die euch quasi dafür bezahlen, diese Coachings, diese Trainings etc. anzubieten?
Das ist eine schwierige Frage, dadurch, dass wir so viele unterschiedliche operative Projekte haben. Also wir müssen immer unterscheiden zwischen Kunden, das sind die, die am Ende bezahlen,
genau,
und Nutzer.
Ja.
Und in dem Zusammenhang sind immer die Kinder die Nutzer, die sind aber nie die Kunden. Ja. Und bei Schulen ist es noch mal komplizierter, weil da sind die Schulen weder noch, die bezahlen das nicht. Das wird durch unterschiedliche Fördergelder, Staat und was auch immer bezahlt. Das heißt, ehrlich gesagt, wüsste ich gar nicht, wie man die Schulen in dem Zusammenhang nennt. Wobei wahrscheinlich würde ich sagen, Nutzer der Dienstleistung und die Kinder sind dann Nutzer der Sozialleistung oder sowas. Also das unterscheidet sich von Dienstleistung zu Dienstleistung. Aber die Kinder sind am Ende des Tages immer die Nutzer. Auch wenn jetzt eine Trainerausbildung, natürlich bezahlt die der Trainer oder der Verein. Der Trainer nimmt sehr, sehr viel für sich persönlich mit. Mhm. Aber am Ende des Tages ist das Ziel, dass diese Trainer alles Gelernte wieder den Kindern weitergeben, sodass die trotzdem am Ende des Tages die Nutzer der Sozialleistung quasi bleiben.
Auf jeden Fall. Und also bei den Kindern sind die Eltern, ne?
Genau.
Ja, also die
Eltern, Kunden quasi. Ja, ja, genau.
Die sind froh, wenn sie ihre Kinder abgeben können und wissen, die machen jetzt hier nicht nur ein bisschen einen auf Fußball und sind halt ein bisschen beschäftigt, sondern entwickeln sich weiter und sind auch psychologisch betreut, sag ich mal. Ne? Also hört man ja krass, was seit Corona los ist, ne? Wie viele psychiatrische Fälle es gibt, unter Kindern auch. Also die sind ja voll.
Ja, jetzt mit dem Krieg, das ist Wahnsinn. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir waren jetzt diese Woche, gestern war das, an der Schule und wir machen mit denen, wenn wir 3 Tage da sind, am letzten Tag immer so ein Vision Board, ja, wo die ihre, also natürlich erarbeiten wir das über die Tage hin und das ist quasi dann das Finale sozusagen, wo die ihre Träume, Wünsche, Ziele, was auch immer, wir nennen es immer mein Leben in 20 Jahren. Und jetzt hat gestern einer ganz viel Essen auf sein Plakat geklebt und ich so, frage ich manchmal halt so, was die darüber denken, so, wenn er keine Antwort hat, ist auch okay, aber meistens haben die eine Antwort. Und dann hat er mir erklärt, ja, er macht da jetzt ganz viel Essen drauf, damit er vorsorgen kann, wenn Krieg kommt. Oh, und da war ich schon mal kurz so, okay,
ja,
alles klar, wie machen wir's?
Ja, und das sieht man mal, die Kinder kriegen das mit, ne, beim Abendessen oder auch wenn die Nachrichten schon gucken oder was weiß ich. Ich meine, das ist ja überall, durch Social Media noch mehr. Und dann nehmen die das unterbewusst wahr und merken, okay, da ist irgendwas los. Die können ja nicht wirklich verstehen, was da abgeht, aber die merken schon, alle sind angespannt und irgendwie ist die Welt gerade total irgendwie am Durchdrehen. Ja. Abgefahren, wirklich abgefahren.
Ich finde sowieso, das ist immer spannend, weil man immer denkt, dass Kinder sowas quasi gar nicht realisieren und dann redet man lieber irgendwie, wie sagt man, Sugarcoating-mäßig so drüber. Mhm. Aber die verstehen schon ganz, ganz genau, dass da dann brutal. Irgendwas ist.
Ja, ja. Das ist brutal. Wir werden auch ganz oft gefragt, ab welchem Alter man das mit Kindern machen kann, weil wir schon auch viel reflektieren und mit denen drüber sprechen, auch inhaltlich. Und ich sag, also unsere Jüngsten sind 5, 6 Jahre alt. Und dann sind die Leute meistens geschockt. Ich sag, traut es den Kindern zu, die wissen das ganz genau, was da abgeht. Das Einzige, was die noch nicht haben, sind die richtigen Worte für ihre Situation und Emotionen und so. Das können die selten zielgerichtet beschreiben. Aber dafür, also das ist halt unser Job, dann quasi denen die Worte dafür zu geben, was hier gerade passiert. Aber alles andere wissen die ganz genau. Das checken die zu 100% und auch schon mit 5 und 6.
Ja, definitiv.
Jetzt nochmal ganz kurz, du hast gerade was Interessantes gesagt. Ihr habt auf der einen Seite natürlich eure Nutzer, die dann das in Anspruch nehmen und von euch betreut werden. Und zum anderen aber natürlich die Kunden, die auch das Ganze finanzieren müssen. Ist ja klar, ihr müsst ja euch selber auch finanzieren können und das Startup wachsen lassen. Das ist ja bei uns nicht anders. Wir haben ja auch Nutzer und Kunden, aber in einer ganz anderen Industrie, ganz andere Sphäre. Wäre die Frage, wie macht ihr auf der einen Seite Vertrieb, um an die Kunden zu kommen und auf der anderen Seite Marketing, um die Nutzer, also ne, ihr müsst ja die Kinder irgendwie dazu bringen, dass die sagen, Mama, ich will da hin. Na, wie geht ihr da vor? Oder sprecht ihr dann nur die Eltern an und sagt, die Eltern sagen dann, Jonas, du musst da hin oder so, ja? Wie geht ihr da vor?
Ja, also tatsächlich ist es eher so, dass wir hauptsächlich die Kunden targetieren sozusagen. Mhm. Egal, ob das jetzt Eltern sind, ob das Vereine sind, Verbände oder Schulen. Und dann ist unsere Rolle, jetzt quasi Marketing an die Nutzer, eher so, dass er wiederkommt. Also so der First Buy quasi ist dann das Marketing, Vertrieb targetiert, würde ich schon sagen, an die Kunden. Und dann ist eher Kundenbindung, entsteht dann durch die Nutzer, die sagen, hey, ich will hier wieder hin. Oder auch Mund zu Mund ist ganz viel, Mund zu Mund, klar. Also so würde ich eher sagen, glaube ich, ist es gesteuert.
Und habt ihr trotzdem Paid Advertising? Also macht ihr irgendwie Google Ads oder macht ihr im Internet Werbung?
Wir haben das allererste Mal das jetzt im Sommer gemacht, einfach um es mal zu testen und mal gucken. Also auch mega spannend einfach. Es macht einfach Bock, sich da mal reinzufuchsen, ein bisschen, ehrlich gesagt. Genau, aber das haben wir das erste Mal jetzt gemacht.
Und das funktioniert?
Ja, also es ist natürlich eine krasse Nische, wo wir uns bewegen. Also wir haben das, da geht es hauptsächlich um Trainersachen und da ist natürlich krasse Nische. Das heißt, wir haben das ganz zielgerichtet, sonst verbrennt man ja nur Geld. Bis jetzt sind wir immer noch am, wie sagt man, reflektieren und verbessern. Aber wir haben echt einen überragenden SEO-Berater, der ist top und der kümmert sich da ein bisschen um uns. Cool. Und hier machen wir das.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wie würdest du denn quasi euer aktuelles Stadium so beschreiben? In welcher Phase befindet ihr euch, wenn man jetzt so klassisch quasi sagt, man guckt sich so unternehmerisch das Ganze mal an?
Boah, ja, puh, ich sag dir, wie es ist. Also, ich habe da ja auch oft schon mit Paula drüber geredet, diesen so unternehmerische Inhalte und so. Und also, ich höre ja auch euren Podcast, habe ich ja schon gesagt. Und ich finde es immer wieder spannend, wie viel Ahnung ihr habt oder wie viel Plan ihr von diesem ganzen Unternehmertum habt.
Oder du meinst, wie wir es rüberbringen können, ob es
oder
so ist.
Oder ja, wie auch.
Das weiß ja keiner.
Alter, Mino, wir können Wikipedia-Texte ablesen, das ist der Hammer, das merkt man gar nicht.
Wirklich, wirklich, ja. Wir bringen das einfach sehr gut rüber.
Ja, wie auch immer, aber überragend. Wo ich mich manchmal frage, so, was mache ich eigentlich? Weil, also, ich kann dir diese Frage, ich sag dir, wie es ist, nicht beantworten. Mhm. Also, wir arbeiten, machen unser Ding. So, wir haben natürlich eine Vision, auch 1, 2, 3, 4, 5 Jahrespläne, klar, ja. Mitarbeiter, so, aber ich kann dir das nicht beantworten, es fließt einfach irgendwie.
Aber das ist ja schon mal...
fließt. Mino, wir reden mit einem Superstar, wir können einpacken, Geld fließt, alles andere, scheiß auf Phasen.
Ich wollte gerade sagen, es klingt auch so schön nach Schwabeländle, ne, dass das Geld fließt, ja.
Ich meine nicht Geld fließt, Energie fließt.
Ja. Ja, Energie fließt gar nicht, das ist ja das Problem, das ist teuer.
Aber... Aber dann machen wir es doch anders. Machen wir es doch lieber so. Seit wann seid ihr denn dran? Also seit wann bist du denn operativ tätig? Beziehungsweise habt ihr vor, bevor es quasi losging, habt ihr da 1, 2, 3 Monate lang irgendwie die Idee nochmal so durcharbeitet oder war da wirklich ein längerer Zeitraum? Paula hatte ja beispielsweise auch erzählt in unserer ersten Folge, wo es um unsere Gründungsgeschichte ging, dass sie mit Evelyn ja schon 2 Jahre lang am konzipieren war, bevor wir uns dann kennengelernt haben und dann wirklich so langsam ins Umsetzen kam. Wie war das denn bei euch? Machen wir es so.
Also es ging sehr schnell ins Umsetzen. Nach 1, 2 Monaten, wir haben einmal die Website überarbeitet, den Slogan, den Claim, das Logo, alles einmal überarbeitet mit unserer Grafikerin zusammen. Mhm. Und dann ging es eigentlich schon los. Wir haben halt das Glück, jetzt, ich sage jetzt mal im Vergleich zu euch, wir können rausgehen und anfangen. Mhm. Ich brauche keine Plattform, ich brauche nicht erst Kunden da drauf, ich brauche halt nicht erst Nutzer da drauf, ja, etc. Ja. Ich kann einfach rausgehen, sagen, hast Bock auf Training? Ja, nein, okay, los. So quasi, ja. Mhm, klar. Das heißt, es ging eigentlich, ich sag mal, im November haben wir angefangen, das Ding zu überarbeiten und ab Januar ging es los.
Oh, super. Also dann. Und was seid ihr für eine Rechtsform?
Eine GbR aktuell.
Okay. Aha, alles klar. Und wollt ihr das, also habt ihr da Pläne, dass ihr dann sagt, okay, früher oder später wollen wir eine GmbH oder macht das für euch überhaupt Sinn? Oder?
Ja, also ich weiß es noch nicht so genau. Also wir sind natürlich beide absolute Chaoten. So, das muss ganz klar mal gesagt sein. Und hätten wir nicht gute Anwälte und gute Steuerberater, hätten wir bestimmt schon das ein oder andere Problem mehr an der Backe gehabt. Mhm. Und das mit einer GbR. Das heißt, ich sehe ja bei euch, ne, das sind schon emotionale Hürden, da auf eine GmbH zu gehen. Das steht fest. Aber ich denke, dass wir über kurz oder lang da nicht drum rumkommen werden. Ja. Was auch immer ein großes Thema ist, natürlich Gemeinnützigkeit. Mhm. Das ist natürlich nochmal ein Riesenbrett, also ich kann ja mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, ist ja, kein klar. Geheimnis, dass viele Stiftungen und sowas natürlich in ihrem Zweck gemeinnützige Förderungen drin haben. Das heißt, die können uns gar nicht unterstützen, weil ihr Stiftungszweck das nicht zulässt. Wo oft bei uns das Thema aufkommt, wie machen wir es, machen wir Gemeinnützigkeit? Da ist aber da hängt ja so ein riesen Rattenschwanz dran an dieser Gemeinnützigkeit. Und irgendwann, weil es einfach zu oft aufkam, dieses Thema, haben der Paddy und ich einen Vertrag für uns geschrieben, dass wir bis Juni 2023 spielt Gemeinnützigkeit keine Rolle. Mhm. Haben den beide unterschrieben, dahingelegt und dann ist jetzt mal gut für, das war vor einem Jahr oder so, also für 2 Jahre einmal Ruhe. Und dann können wir das gerne nochmal angehen, aber das ist ein Riesenthema.
Ja. Das wäre mal spannend. Also ich kenne mich da gar nicht aus, was dahinter steckt. Ne? Also wenn ihr das durchzieht, da musst du auf jeden Fall kommen und das mal Schritt für Schritt erzählen, was da so dran hängt.
Ja, also
kann mir das gar nicht vorstellen.
Das ist im ersten Schritt, natürlich musst du die Gemeinnützigkeit bekommen. Aber das ist, glaube ich, der kleinere Step. Du musst vor allem die Gemeinnützigkeit behalten, indem du keinen Gewinn machst, indem du aufpasst, in welchen Bereichen du arbeitest etc. Und wir sind beide, Freiheit ist unter unseren Top-10-Werten. Und wenn mir jetzt einer erzählt, ich darf keinen Gewinn machen, kriege ich vielleicht noch irgendwie hin, aber ich darf nur in bestimmten Nischen, Branchen, was auch immer, Projekte umsetzen, ist halt für uns persönlich super schwierig. Ja, da haben wir noch keine gute Lösung gefunden.
Okay. Ja, das ist sehr spannend. Also ich habe das mit der Gemeinnützigkeit damals nur so am Rande mitbekommen, weil ich mal als Jugendlicher einen Verein gegründet habe, im Saarland damals noch. Und wir haben die Gemeinnützigkeit beispielsweise abgelehnt bekommen. Kann man jetzt auch mal dazu sagen, es war auch an sich kein gemeinnütziger Verein, es war ein offizieller Juventus-Turin-Fanclub. Die kann man ja wirklich machen, kann dann auch beim Verein selbst.
Kann man
selbst,
ja auch mal ablehnen.
Genau, kann man beim Verein selbst, kann man aber quasi hingehen und kriegt dann quasi auch diesen offiziellen Titel verliehen, ne? Und dann kann man die ganzen Tickets und sowas kaufen und aber das Amtsgericht Saarbrücken hat uns damals die Gemeinnützigkeit abgelehnt.
Das liegt am Bundesland. Hier in Baden-Württemberg wäre das kein Problem.
Ja, wäre komplett durchgegangen. Der Willi hätte das schon irgendwie geregelt für uns. Ja. Aber nee, deswegen, das habe ich damals auch so ein bisschen mitbekommen. Also ich weiß, dass da ein guter Prozess hinten dran steckt und ja, wie gesagt, ja gerade dieses Profit, also auf Profit aufpassen, das auf bestimmte Bereiche reduzieren, ist schon eine strenge Sache, die man dann halt auch echt beachten muss. Ne? Also finde ich sehr spannend, ja. Aber ich hatte genau das, also diese Frage quasi angetrieben gehabt, weil es uns natürlich auch sehr interessiert, gerade weil wir ja ein Business-Podcast sind. Habt ihr denn in irgendeiner Form schon Pläne, wie sich das Ganze entwickeln soll? Also habt ihr Skalierungspläne, nennt man das Ganze ja immer so.
Ja, also das ist, Skalierung ist natürlich ein Thema bei einer physischen Dienstleistung. Mhm. So, jetzt ist quasi Teil unserer Vision, dass jedes Kind die Möglichkeit haben soll, mit dieser Philosophie Sport zu machen. Mhm. Natürlich haben wir nicht die Möglichkeit dazu, jedem Kind irgendwie auf dem Trainingsplatz 3 Übungen zu zeigen, sodass der erste Step zur Skalierung quasi die Multiplikatorenschaffung, sei es jetzt Trainer oder Lehrer sind. Mhm. Da ist aber natürlich das Gleiche, ja, in Form von physischen Dienstleistungen. Wir haben jetzt, Spoiler, eine Online-Akademie, die es schon offiziell gibt. Cool. Wir sind da gerade. Ich hoffe, dass wir im nächsten Monat spätestens die Inhalte freischalten können, dass man eben auch digital sich Sachen anschauen kann etc. Also, aber dieses Skalierungsmodell gibt es tatsächlich aktuell nur für Trainer, die dann hoffentlich Multiplikatoren werden. Für Kinder sind wir noch im Prozess, wie wir das direkt die Arbeit mit Kindern skalieren können. Das war natürlich während Corona haben wir viel gemacht digital, was super cool war. Aber das muss man erstmal alles nochmal irgendwie in den Rahmen packen und dass man das digitalisiert bekommt. So, unser großer Traum ist ein eigenes Internat. Da können dann alle kommen, die wollen. Ah, cool. Und dann sehen wir weiter.
Sehr schön. Jetzt sagst du ja, auf der einen Seite macht ihr diese Camps und da zahlen die Eltern dafür, dass ihre Kinder unterrichtet werden bzw. betreut werden. Und auf der anderen Seite seid ihr an Schulen, da wird das dann staatlich finanziert. Ne? Was würdest du sagen, ist quasi euer größter Umsatztreiber? Sind das eher die Camps? Und wenn, vielleicht kannst du da ein bisschen über das Pricing sprechen. Wie habt ihr einen Preis festgelegt? Oder ist es vielleicht doch das staatliche Töpfe, sage ich mal. Ne? Die staatlichen Töpfe sind ja irgendwie, auch wenn man sie mal kriegt, dann gut auszuschöpfen. Vor allem für was Sinnvolles wie euer Ding. Was würdest du sagen, fällt da mehr ins Gewicht?
Also früher waren es auf jeden Fall die Camps, weil es super einfach war. Jeder kann sich was unter Camps vorstellen, was, wie du sagst, ne, erstmal der Inhalt ist für die meisten Eltern erstmal zweitrangig. Hauptsache mein Kind ist in den Ferien betreut. Da haben wir uns am Pricing, würde ich sagen, zu 95% am Markt orientiert. Mhm. Also ich meine, jeder kennt es ja. Am Anfang hatten wir noch das Glück, dass wir keine Umsatzsteuer verlangen mussten. Ja, dann konnten wir den Preis ein bisschen geringer halten. Mhm. Wir wussten aber 2021 schon, dass wir 2022 Umsatzsteuer zahlen werden müssen, sodass wir 2021 schon mal angefangen haben, ein Schrittchen hochzugehen. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei 130, 140 Euro für 3 Tage Camp mit allem drum und dran. Viel günstiger kriegst du es nicht hin. Ja, also, aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, wie gesagt, unsere Vision bleibt, dass jedes Kind damit in Kontakt kommen kann. Also wir kommunizieren das auch immer mit jedem Verein ganz offen. Wenn es Kinder gibt, die sich das nicht leisten können, dann kommen die auch kostenlos dazu. Oder es gibt 2, 3 Sponsoren, die 2, 3 Teilnehmerplätze übernehmen oder sowas. Also das ist uns schon wichtig.
Ja. Und da ist dann Essen und alles inklusive?
Genau, ja.
Das finde ich sehr günstig tatsächlich.
Sehr günstig, ja.
Sehr gut, ja.
Echt, ja, geil, ne?
Gut. Komm, hauen wir direkt nochmal 200 Euro drauf.
Ja, direkt nochmal rauf da. Nee, die kriegen Mittagessen, Snacks, Getränke, sowas, klar, ein Trikot. Und seit letztem Jahr haben wir so ein Sticker-Album, das ist echt cool. Da schreiben die halt, was sie gelernt haben, auf und kriegen dann immer Sticker dafür. Cool. Genau.
Okay, und jetzt mal kurz unternehmerisch gedacht, was ist da so eine Marge? Also was kostet euch so ein Camp? Und wie viele Kinder machen damit und wie rechnet sich das am Ende?
Ja, also das ist krass abhängig von der Anzahl der Kinder, ne? Und auch von welche Jahrgänge sich am Ende des Tages anmelden, wie viele Trainer wir brauchen. Also sind da jetzt 20 Kinder und ich kann easy 2 Gruppen machen, sind es 20 Kinder und ich muss 3 Gruppen machen aufgrund der Altersstruktur. So. Und dann habe ich natürlich Trainerkosten, egal ob es 20 oder 25 Kinder sind, mehr oder weniger die gleichen Kosten. Trikot, Essen, würde ich schon sagen, ist individuell auf ein Kind gerichtet. Getränke haben wir gesponsert, also das fällt nicht so schwer ins Gewicht. Ich würde sagen, die Kosten pro Kind bei so einem Camp sind 70 Euro oder so, minus Steuern etc. Also kann man sich da ja ausrechnen, was am Ende des Tages übrig bleibt an Gewinn. Bist halt auf die Ferien beschränkt. Ja, kannst jetzt nicht vogelwild so viele Camps machen, wie du willst. Wollen wir sowieso nicht, weil wir dann wieder in diesem Fußballschulen-Ding sind. Und deshalb, zurück zu deiner Frage, hat sich dieser Umsatztreiber langsam ändert, der sich weg von den Camps, das war am Anfang ganz klar die Camps, weil es am einfachsten war, hin zu Schulprojekten, die auch von Sponsoren finanziert werden oder eben von staatlichen Töpfen. Genau, okay. Die Entwicklung ist schon arg in die Richtung.
Spannend.
Das ist wirklich spannend. Ja, und bleiben weiterhin ja dabei. Wir sind ja immer noch ein Unternehmenspodcast. Und wenn wir schon gerade über Geld reden, fragen wir natürlich immer unsere Unternehmergäste auch, ob sie denn bereit sind darüber oder ob sie darüber reden dürfen natürlich, so ein bisschen zu sagen, wie sieht's denn umsatztechnisch bei euch aus? Also könnt ihr davon bequem leben beispielsweise?
Ja. Ja, also bequem ist natürlich eine Definitionssache, ja.
Aber hier in Stuttgart, schwierig.
Geht.
Inflation? Schwer.
Ja, also bequem würde ich jetzt sagen, entspannt ist es nicht, aber wir kriegen es gut hin. Also wir haben jetzt, wir finanzieren damit ein Paddy und mich quasi als Gründer und haben jetzt seit einem halben Jahr den ersten festen Mitarbeiter. Also cool. Drei Personen leben quasi davon. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend, wir leben da seit, also 2019 November hat es angefangen. Und dann Dezember 2020, seit da leben der Paddy und ich davon. Ja, natürlich, wie wahrscheinlich jeder Unternehmer in der Anfangsphase, auch irgendwie Scheiße durchgemacht etc., bis man halt gemerkt hat, funktioniert doch nicht irgendwie alles gleichzeitig etc. Ja. Und ich muss echt sagen, da, also der Paddy hat das immer gepredigt, so dass wir die Jobs aufhören müssen und uns darauf fokussieren quasi. Und ich war eher immer diejenige, die gesagt hat, nein, wir müssen die ganze Zeit ausschöpfen, frei, die wir noch zur Verfügung haben etc., bis es uns halt beide komplett reingelegt hat. Und dann hatten wir einen guten Coach an der Seite, der uns auch einfach einmal gepackt hat und gesagt hat, okay, wie viel Geld ist auf dem Konto, wie viel brauchst du, wie viel brauchst du, alles klar, das reicht euch ein halbes Jahr, kündigt den Job und jetzt ab die Post. Und dann nach 4 Monaten sprechen wir uns, dann gibt es 3 Möglichkeiten, entweder es funktioniert, dann lassen wir es weiterlaufen oder es funktioniert nicht, dann hört ihr jetzt damit auf oder es scheint zu funktionieren, der einzige Faktor ist Zeit. Dann gucken wir, welche Stellschrauben wir drehen müssen.
Ja, klar.
Hätten wir den nicht gehabt, glaube ich, weiß ich nicht, wo wir wären. Also dem bin ich echt mega dankbar. Ja. Und ja, Paddy und ich leben jetzt seit knapp 2 Jahren davon, Felix jetzt seit einem halben.
Cool.
Ja, wir machen jetzt keine großen Sprünge, aber ja, so gut. Einmal ein Urlaub im Jahr ist auf jeden Fall drin.
Es ist eine mega Leistung, also etwas aus dem Nichts hochzuziehen und dann sich einen Lebensunterhalt damit zu verdienen, ist großartig. Ja. Also wirklich Respekt, das ist wirklich nicht einfach. Ich meine, wir kennen es, es ist wirklich Hardcore, Selbstständigkeit ist Hardcore. Und großer Respekt, habt ihr echt toll aufgebaut, beziehungsweise ihr habt einfach, was ich an dir immer so schätze, ist, immer wenn du über Home of Gold sprichst, du gehst richtig auf. Das bist einfach du und du denkst auch jetzt nicht in erster Linie, ich muss damit sau viel Geld verdienen, sondern ich will jedem Kind, das ist erstmal deine erste Vision, ne? Ich will jedem Kind das ermöglichen und brennst dafür und das merkt man dir auch an.
Also das merkt man selbst durch den Bildschirm durch.
Oh, das
wirklich,
ist aber lieb.
Ja, das merkt man wirklich. Also das finde ich,
find ich
super.
Ich hatte mal einen Chef beim VfB, der hat immer gesagt zu mir, alles was man gerne macht, macht man gut und alles was man gut macht, damit verdient man auch langfristig viel Geld.
Ja.
Und das ist so irgendwie in mir drin.
Ja, definitiv. Und
das stimmt. Definitiv.
Ich hätte noch 2 Fragen, aber eine mal ganz kurz. Du hattest vorhin schon gesagt, natürlich habt ihr so 5, 3, 1 Jahrespläne. Ne? Was ist so jetzt euer nächstes großes Ziel? Gibt es da schon was? Und sagt ihr, okay, du hast gerade gesagt, wir machen jetzt nicht so große Sprünge. Ne? Es ist ja auch mit der Skalierbarkeit ein bisschen schwierig. Aber wo geht's hin, jetzt gerade konkret?
Also jetzt liegt auf jeden Fall der Fokus auf dem Thema Trainer, Aus- und Weiterbildung. Eben um diese Multiplikatoren-Schaffung weiter nach vorne zu treiben. Wir haben letztes Jahr das erste Pilotprojekt quasi gemacht mit 10 Trainern, sage ich mal, eine Ausbildung. Und dieses Jahr läuft jetzt die 2. Ausbildung quasi. Also ich sag's euch, wie es ist, die macht auch einfach krass viel Spaß zu leiten. So, das ist mega. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Ziel. Und dann natürlich diese Schulprojekte besser auch abzuhalten, besser zu institutionalisieren. Die 2 Punkte sind auf jeden Fall gerade Hauptfokus, würde ich sagen.
Okay, und das langfristige Ziel ist dann wirklich erstmal deutschlandweit, soll das auf jedem, sage ich mal, Trainingsplatz, das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber auf jedem größeren Vereinsgelände stattfinden. Ne? Mit Trainern von euch, mit eurer Philosophie dahinter, Home of Goals Camps.
Trainings, Leben.
Genau, okay.
Genau.
Mhm.
Ja.
Cool.
Das ist natürlich das äußere Ziel und das bei uns gebliebene Umsetzungsziel, würde ich mal sagen, ist das Internat.
Mhm.
So, wo wir dann trotzdem nochmal mehr Einfluss auf die Kids nehmen können, klar, aber Ja, genau, würde ich sagen.
Sehr schön. Paula, du hast gesagt, du hast zwei Fragen noch. Dann macht deine zweite erst. Ich habe noch eine. Vielleicht kann es nämlich sein, dass du die Frage auch stellen möchtest, die ich noch stellen möchte.
Vermutlich, ja. Deswegen, das ist Ladies, die Frage, Ladies die wir first. Immer. Okay, das ist die Frage, die wir immer stellen am Ende. Jetzt hier heute interessiert mich das tatsächlich ziemlich stark. Was sind so deine Learnings, die du als Unternehmerin anderen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern oder Startup-Gründern, die vielleicht eine Idee noch gerade hatten oder vielleicht schon dran basteln oder so, die du jetzt aus deiner Erfahrung, ne, nicht jetzt, was du irgendwie in einem tollen Buch mal gelesen hast, sondern was sind deine Erfahrungen, wo du sagst, Leute, das habe ich komplett falsch gemacht oder da war ich richtig gut drin. Gibt's da was?
Also ich würde jetzt mal 2 bis 3 sagen. Das erste, das würde ich auch nicht auf Unternehmer beschränken, sondern auf jede Person. So, kenne deine Werte. So, wisse die, aber verstehe die auch. Also wenn du sie weißt, ist schon mal ein Schritt weiter als der Großteil der Person. Aber wenn du jetzt auch noch verstehst, was die bedeuten, dann kann gar nicht mehr so viel schief gehen. Und das meine ich wirklich ernst. Das hat uns schon oft den Arsch gerettet, dass wir auch uns gegenseitig, ne, das ist vielleicht noch ein unternehmerischerer Tipp, wenn man im Team gründet oder im Team arbeitet, so wie oft wir Stress vermeiden konnten, einfach weil wir die Werte von den anderen wissen, aber auch verstehen, unbezahlbar. Und auch die Qualität der Gespräche ist eine ganz andere, wenn du das Gespräch nicht beginnst mit, was weiß ich, ich finde scheiße, dass du mir nicht die Wahrheit gesagt hast, sondern mit, du weißt genau, Vertrauen ist ein riesengroßer Wert von mir. Das ist verändert so viel und das ist auf jeden Fall mein Nummer 1 Learning. Super wertvoll.
Finde ich wichtig, ja.
Vollgas. Den zweiten würde ich sagen, Vertrauen, einfach irgendwie ein bisschen in alles, so in dich selber, in die Welt, ins Leben. So, es wird am Ende des Tages, hab einen Plan, aber sei dir schon bewusst, dass der nicht so passiert, wie er passiert. Und wenn sich Dinge ändern, dreh nicht durch, sondern vertrau einfach. So, ich beschreibe, Vertrauen bedeutet für mich, es kommt, wie es gut ist. Ja. Und wenn man das schafft, das 100% zu leben, weil natürlich kommen Entscheidungen, die schwierig sind. Und je entspannter du in Entscheidungen bist, desto besser sind die Entscheidungen. Und für mich persönlich kommt Entspannung durch Vertrauen. Und das kann man trainieren. Ja, das kann man ganz arg trainieren. Wenn irgendwie Kacksituationen sind, natürlich kann man sich da erstmal aufregen, aber sich einmal kurz bewusst machen, so, okay, pass auf, Vertrauen. Alles kommt, wie es gut ist. Ja. Und der dritte Step ist, da bin ich vielleicht nochmal extremer, da haben Palli und ich, glaube ich, auch einen ganz guten Mix, aber der Grund, sich gegen oder für etwas zu entscheiden, es fühlt sich gut oder es fühlt sich schlecht an, ist ein absolut legitimer Grund. So, und da braucht es auch manchmal keine rationalen Erklärungen dafür. So, vielleicht spielt es auch mit Punkt 2 Vertrauen am Ende des Tages zusammen, aber wir kriegen so oft ein Gefühl für eine Situation, die wir dann tot denken oder das Gefühl, wir denken es 14 Mal im Kreis und am Ende des Tages wissen wir nicht mehr, wo vorne und hinten sind. So, bevor ich eine Entscheidung treffe, ist immer der Double-Check, so, fühlt sich das gut an oder nicht? Und gut ist dann auch für jeden nochmal eine individuelle Definition. Klar. Ich will damit nicht sagen, lauf mit dem Kopf gegen die Wand, abgesehen davon fühlt sich's nicht gut an, ja, aber so, mach nicht vogelwilde Sachen, das ist schon klar. Aber manchmal entscheidet man sich irgendwie für was oder gegen was und kann gar nicht erklären, warum jetzt rot oder blau. Aber muss auch nicht sein. So in 5, 6 Jahren hast du vielleicht die Erklärung dafür. Aber das sind vielleicht, würde ich sagen, Nummer 1, kenn deine Werte. Nummer 2, Vertrauen. Und Nummer 3, es ist absolut in Ordnung und auch wichtig, manchmal das Gefühl entscheiden zu lassen und darauf eben zu vertrauen.
Absolut.
Stark.
Ja, wirklich, wirklich. Ja, mega. Gefällt mir gut. Kann ich mit allen 3 konform gehen? Wirklich.
Das beruhigt mich. Ja, aber jetzt mal, darf ich auch eine Frage stellen?
Nein.
Verboten. Wie macht ihr das bei euch, wenn ihr Entscheidungen trefft? Gibt es da immer eine Pro-Kontra-Liste? Oder ist dann auch manchmal so, Ich weiß nicht warum, aber ich will das nicht machen. Oder wie sieht es so?
Also bei uns im Unternehmen ist es eigentlich so patriarchisch strukturiert, dass ich sage, wie es lang geht.
Männer entscheiden, oder Mino?
Männer entscheiden und deswegen haben die anderen beiden immer ganz schnell die Kopf
zu
halten. Und
ich heulen eigentlich immer nur danach. Wir haben immer Angst, ihnen was zu fragen. Sollen wir? Nee, entscheidet nachher eh wieder.
Nee, Paula, wie machen wir es? Erzähl.
Nee, tatsächlich, ich finde das ziemlich erstaunlich, wie wir 5 Minuten vorher noch freundschaftlich Scherze gemacht haben, irgendwie was, und dann kommt plötzlich eine echt wichtige Entscheidung und wir finden uns hier irgendwie über Teams zusammen oder so oder telefonieren und es ist krass ernst und es ist krass Pressure, ja, und wir sind 3 meinungsstarke Menschen, ja, wir geben dann halt unseren Senf dann dazu und sind auch beharrlich, ne, und wollen es durchboxen so, aber wir sind alle 3 extrem rational. Also wenn dann wirklich, wenn man merkt, okay, ich bin im Unrecht, dann sagt man das. Also das funktioniert bei uns, finde ich, echt erstaunlich gut. Keiner muss seine Meinung unbedingt, weil es sein muss, durchboxen, weil wir alle 3 sagen, Unternehmen first. So, ne? Ja. Also manchmal kann es auch ein bisschen lauter werden, manchmal kann es auch ein bisschen länger dauern, dass man auflegt und dann 2 Stunden später nochmal anruft oder so, weil man nochmal drüber nachdenkt. Aber im Endeffekt kommen wir immer ziemlich schnell auf einen Konsens, weil wir einfach echt drüber sprechen. Und man kommt ja in so eine Situation rein mit seiner Meinung, hört dann eine andere Meinung und denkt sich, okay, vielleicht gibt es auch einen Mix, ne? Vielleicht können wir es irgendwie verbinden oder so.
Genau.
Aber mir gefällt es extrem gut, weil es ist nicht so, dass man sagt, okay, du hast recht, direkt oder sowas, aber man hat keine Lust zu diskutieren oder sonstiges, sondern wir gehen da schon ziemlich mit Plan ran, auch an so eine Diskussion, würde ich sagen.
Also würde auch sagen, dass wir, ich sag mal, den Großteil der Entscheidung tatsächlich absolut rational treffen, aber wir haben es auch dann und wann mal so, dass einer von uns dreien mal sagt, so von wegen, ich habe bei der und der Sache, wie du sagst, kein gutes Gefühl, ich glaube nicht, dass wir das so machen sollten, und wenn sich dann entsprechend darauf ausgetauscht wird und auch wenn man vielleicht sogar dann tatsächlich die Möglichkeit hat, ich sag mal, das beides zu verbinden und zu sagen, ich habe kein gutes Gefühl, weil, ja, dann ziehst du natürlich dann in so einer Diskussion dann ein bisschen mehr Verständnis nach, ja, aber ich habe das, oder wir haben das auch schon öfter mal gehabt, dass dann, wenn es einer von uns dreien dann mal war, der einfach auch nur gesagt hat, ich habe da einfach kein gutes Gefühl dabei, lass uns das nicht machen, dass wir dann sagen, okay, gut, dann machen wir das halt nicht, weil es schon, klar, also wie Paula sagt, Unternehmen first, letztendlich sind aber wir 3 ja diejenigen, die das Unternehmen quasi führen und ja auch quasi strategisch uns entsprechend ausrichten müssen. Das heißt, wenn es da mal was gibt, wo wir wirklich komplett anderer Meinung sind, muss man ja auf irgendeinen Konsens kommen. Und dann muss es halt eben manchmal einfach damit auch gesagt sein, dass man dann halt sagt, okay, ich möchte das einfach nicht. Lass es uns einfach dabei beruhen, ne? Und dann, und wenn es dann halt 2-3 Tage nochmal dauert, wo man nochmal irgendwie sich den Kopf drüber gemacht hat, ne?
Ja, es gab sogar auch Situationen, wo wir tatsächlich dann abgestimmt haben. Also
ja, das haben wir auch schon. Ja.
Ne? Also da war es dann krass unternehmerisch, krass alle Persönlichkeiten außen vor, sondern okay, du hast deine Anteile, du und du, wir haben Stimmenverteilung, wer ist dafür, wer ist dagegen.
Krass.
Und das haben wir auch schon machen müssen, weil wir einfach auf eine Lösung kommen mussten, ne? Und dann ist das entschieden und dann gehen aber alle 3 100% mit.
Ja, genau.
Das ist dann nicht so, okay, der eine oder die eine, die dann gesagt hat, nee, sagt dann, okay, ich wollte es nicht, jetzt mache ich nicht mit, sondern es wird dann durchgezogen. Aber, also das kam nicht so oft vor bisher, aber das muss dann auch mal vorkommen.
Krass,
ja. Vor allem dann auch schon, wenn später, jetzt auch bei euch vielleicht, wenn Investoren einsteigen, ja, neue Gesellschafter reinkommen und dann kommen plötzlich andere Leute noch und bestimmen auch mit. Vielleicht jetzt nicht zu einem großen Stimmanteil, aber die haben ihre Anteile. Dann ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass gerade das Gründerteam so eine gleiche Idee hat.
Ja, und geschlossen
Vision.
Auftritt.
Ja. Genau, und quasi als 90-80% dann auftritt und gegenüber der dann andere Gesellschafter steht, dass man grundlegende Entscheidungen eventuell dann überstimmen kann. Ne?
Krass, ja, oh, heftig. Wir haben auch irgendwann, Thema Entscheidung ist natürlich ein großer Punkt. Jetzt, wir haben Gott sei Dank, Stand jetzt meiner Meinung nach, noch nie jetzt so Investorenthemen entscheiden müssen, was, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Level ist. Also da kann ich mich nicht so gut reinversetzen, aber 2 wie nennt man denn das? So Vorlagen angefertigt, wie wir Entscheidungen treffen wollen. Also einmal sind es entweder oder Vorlage und einmal ist die Ja-Nein-Vorlage. Also wenn wir jetzt entscheiden müssen, will ich Ausrüster A oder Ausrüster B, dann haben wir halt Leitfragen, die wir dann jeweils beantworten. Dann weißt du auf jeden Fall, okay, er und sie, wir haben da beide schon auf dem Level drüber nachgedacht. Und Ja-Nein-Entscheidungen, beziehungsweise bei dem Entweder-Oder, das ist dann ein Punktesystem. Also unterschiedliche Sachen, auf jetzt, ich sag mal, Menschlichkeit ist ein Punkt. mit wem arbeiten wir da zusammen, wie korrekt ist der, Punkte vergeben, und das zählt natürlich doppelt im Vergleich zu Geld, ja, und das hat uns extrem geholfen, dass wir dann erstmal so ein Ding durchgehen und dann sprechen wir nochmal drüber, so einen vorgefertigten Entscheidungsprozess quasi.
Ja, das wird vor allem wichtig später dann, wenn, also je länger man dran arbeitet, desto mehr Entscheidungen müssen getroffen werden. Ja. Also irgendwann hatte man ja Tage, da muss man nur Entscheidungen treffen. Ja. Ich glaube, da macht das richtig Sinn. Ja.
Zum Beispiel eine Frage ist auch, wir haben in unserem Büro so eine Wand mit quasi unseren Unternehmenswerten und die sind immer an Vorbilder geknüpft. Ja, also wir sind loyal wie Nelson Mandela zum Beispiel, ist eins. Und vor ein paar Tagen hatten wir ein Thema, wo, ich sag mal, es ging um eine Grauzone. Und ich so, wie machen wir es jetzt? Und manche waren halt eher dafür so, nee, ich bin eher so der safe Typ, lass es mal nicht machen. Manche waren eher so dafür, ja, gib ihm. Und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Irgendwann habe ich so gesagt, so, ja, aber hier hängt ein Ding, da steht, wir sind risikofreudig. Mhm. Worüber reden wir eigentlich? Und da muss man sich halt dann schon vielleicht nochmal double checken. Entweder passt der Wert nicht oder wir haben jetzt gerade eine Situation, wo wir uns halt an den Wert halten sollten. So.
Aber stimmt, wird ja da, ist ja quasi wie so ein Leittrieb dann am Ende, ne?
Ja.
Sehr cool.
Mega Interview. Ich glaube, Hörerinnen und Hörer konnten extrem viel mitnehmen. Vor allem, wenn die gerade selber in der Phase sind, ein Unternehmen zu gründen. Wir haben ja da so ein paar, die da auch manchmal so Interesse zeigen und einfach gerade einfach wissen wollen, wie geht man damit um, ne? Und es ist einfach nochmal aus einer ganz anderen Richtung. Aber wie wir schon gesagt haben, egal was deine Idee ist, dein Produkt, deine Dienstleistung, auf der anderen Seite ist da halt auch noch die betriebswirtschaftliche Seite und diese unternehmerische Seite, und die ist einfach überall gleich. Deswegen ist es so spannend, wie verschiedene Herangehensweisen es gibt, ne? Und deswegen, also mega, wie ihr das macht.
Exakt.
Ganz großer Fan von euch. Genau. Und Gott sei Dank ist dieser Podcast noch nicht vorbei, denn wir kommen zu unserer Abschlusskategorie, die da heißt:
Was treibt euch um?
Ich würde sagen, wir geben das Wort an unseren Gast, ne? Gast first. Julia.
Also das ist meine absolute Lieblingskategorie, ja. Ich hatte echt ein paar Punkte und ich musste mich jetzt entscheiden. Und also, schau, das treibt mich wirklich um, ja. Jeder Mensch, wenn du durch die Straße läufst, im Supermarkt, egal wo du bist, so, und du siehst einfach ein Gesicht oder ein Typ, ein Mensch, und der hat einfach so eine krasse individuelle Geschichte. Egal, ob jetzt nur auf den Tag bezogen oder, also was der heute erlebt hat, war es gut, war es ein schlechter Tag, was auch immer, wie läuft der rum? Aber auch so die allgemeine Situation, wir waren vor ein paar Wochen in Freiburg im Stadion und da ist mir das so krass aufgefallen. Wir saßen auf der Haupttribüne und haben dann echt einen guten Blick auf die, ich weiß nicht, die Kurve halt da gehabt, ja?
Fußvolk.
Nein, auf die, wo die richtigen Fans stehen. Wie heißt es in Freiburg? Oh Gott, das ist peinlich. Ja, aber halt in Freiburg heißt es anders. Egal, auf jeden Fall war die Stimmung mega. Und ich guck da irgendwann so rüber und dachte mir so, Alter, da sind so viele Menschen, die haben safe außerhalb von diesem Stadion so viel Schmerz, so viel Probleme, so viel Scheiße. Und jetzt gerade in den 90 Minuten sind die einfach nur da, und es geht nur um den Verein und die feuern es einfach an mit dieser Gemeinschaft, und ich konnte irgendwie gar nicht mehr das Spiel angucken. Ich habe irgendwie die ganze Zeit da so rüber geguckt und dachte, Alter, krass, so, ihr habt so viele Geschichten zu erzählen, so, vielleicht hört euch keiner zu, keine Ahnung. Eine Freundin von mir, die ist Mentaltrainerin, die hat mir ein Lied gezeigt, Alle Geschichten heißt das Lied von Timo irgendwas, und das ist einfach geil. Da geht es darum, wie jemand im Supermarkt ist und der hat so viel erlebt heute schon, vielleicht ist der Hund gestorben, vielleicht sonst was.
Ja, ich find's immer spannend, also A, was die Gäste umtreibt, wenn sie dann bei uns sind. Ja, das ist auch für mich, sage ich ja auch immer mit dazu, auch für mich immer die Lieblingskategorie. Ich unterhalte mich zwar immer gerne mit Paula, aber höre auch gerne in ihr Hirn rein. Und sie kommt immer mit so sophisticated Kram und ich immer mit so Blödsinn um die Ecke. Deswegen finde es schön, dass auch du wieder mit sowas Elaborierten quasi um die Ecke kommst. Aber es stimmt schon. Also ich meine, man denkt sich ja immer so, weil man ja auch so in seinem eigenen Film ist, wenn man beispielsweise also rumläuft und vielleicht dann auch gerade selbst, ich sag mal, ein bisschen so auf gut Deutsch abgefuckt ist, ja, von dem, was gerade ist. Und dann, keine Ahnung, läuft man durch den Supermarkt, wie du sagst, und dann sieht man den und denkt nur so, hey, was guckt der mich so dumm an die ganze Zeit? Und weiß auch nicht, was jetzt gerade in dem seinem Leben so vorgeht, wie du sagst. Ne? Was ist dem so passiert, weil man das Ganze irgendwie immer nur so aus seiner eigenen Perspektive sieht. Aber wie du sagst, wenn man das ganze große Ganze sieht, hat ja jeder Einzelne quasi, der da einem entgegenkommt oder den man sieht, dann tagüber so seine eigene Geschichte und sein eigenes Köfferchen, das er so trägt, finde ich selbst auch sehr spannend. Ne? Das hat ja auch viel damit zu tun, oder das spielt ja viel dann auch so mit rein, wie wir sozial mit den Leuten interagieren. Ja. Ne? Und warum Leute einem irgendwie sympathischer erscheinen und weniger sympathischer erscheinen. Und dass das ja auch wirklich sehr krass tagesformabhängig manchmal ist. Ja?
Mhm. Ja. Ja, und auch so zu checken, ja, dass du halt auch dein eigenes Köfferchen hast. Mhm. So, und dass du das auch nicht faken musst. Das ist auch okay, Mascha. Zum Beispiel, war's Donnerstag in der Schule. Boah, ich war einfach todesmüde und schlecht drauf. Ja, und das können die Kinder ruhig auch wissen, so, dass auch wir mal einen schlechten Tag haben. Ja. So, und dann kann man das auch ruhig sagen. Ja. Aber ja, dem halt nach, wie du sagst, ne, auch zu checken, andere Leute können auch mal einen schlechten Tag haben.
Paula lächelt so schön. Aber das ist praktisch. Ich wollte jetzt gerade sagen, was denkst du dazu, aber beziehungsweise was geht dir gerade durch den Kopf und damit gleichzeitig auch, was treibt dich eigentlich um, Paula?
Ja, ganz kurz dazu. Also das, ich habe mich ganz oft dabei, wo ich daran denke. Also wirklich, Rewe an der Kasse, keine Ahnung, Fußballstadion, U-Bahn, ne? Man sieht Leute und denkt sich, wie ist das Leben von dieser Person? Mhm. Also das habe ich auch echt ganz, ganz oft, weil das einfach so, keine Ahnung, jeder hat einfach richtig viel, hoffentlich gute Sachen erlebt und wird erleben, aber auch halt echt viel Scheiße, ja, das ist einfach so und oder hat schwere Tage oder so. Mhm. Und deswegen, da kann man eigentlich immer nur froh sein, wenn man einen guten Tag hat, dankbar sein, ne? Und dass man gute Freunde, gute Familie um sich hat. Glaube ich, das Wichtigste. Mehr braucht man nicht. Ja, aber was mich umtreibt, geht so ein bisschen auch in diese Richtung. Und zwar jetzt gerade wegen letzter Woche. Und zwar mein Thema ist Team. So, unser Team, gerade auf uns bezogen, auch auf euch mit Home of Goals, einfach Co-Founder. Ja, also wir sind ja nicht nur Arbeitskollegen, sondern Co-Founder sind ja eigentlich die, mit denen man die meiste Zeit verbringt und ist ja wie Familie. Und wir hatten jetzt in den letzten Wochen einige wirklich große Erfolge, die wir zusammen feiern konnten und wo wir zusammen glücklich sein konnten und die wahrscheinlich auch alleine nicht so schön gewesen wären. Aber wir hatten auch echt Scheißmomente, wo vielleicht hätte man einfach alleine schon in den letzten Jahren auch gesagt, okay, wir lassen es oder ich lasse es. Ja? Aber weil man halt als Team agiert, weil man zusammenhält, weil man, wie du gerade gesagt hast, bei eurer Gründungsgeschichte, okay, ich muss halt Paddy fragen, ob er mitmacht, weil entweder er oder halt keiner, sonst mache ich es nicht. Ja? Und Gott sei Dank hat er ja zugesagt und ihr seid ein klasse Team. Ich habe euch ja auch schon zusammen arbeiten gesehen, das passt ziemlich gut. Und ich glaube, es ist so ein großes Glück, dass man sich so findet oder beziehungsweise man findet sich, glaube ich, nicht, sondern bei uns, also Evelyn und ich kannten uns ja schon vorher und dann hat es gut gepasst und wir haben gesagt, okay, wir können bestimmt auch ein Unternehmen zusammen gründen, aber dass wir Mino dann wirklich gesucht und gefunden haben, der dann so gut reingepasst hat und dann auch so Teil der Familie wurde, ist extrem selten, sage ich mal. Also das ist einfach meant to be so ein bisschen. Ja, also dann muss es halt sein. Wenn wir schon sowas schaffen, das wahrscheinlich der größte Hürde unserer Unternehmensgeschichte war, ist so gut aufgegangen. Und ich bewundere Single-Gründer extrem, ja, die alleine das durchziehen und dann halt auch so hardcore tough sind und was die alles auf einmal machen müssen, ist ja abgefahren, ja. Mhm. Aber dass sie halt auch durch diese schweren Zeiten dann alleine durch müssen. Absagen, alleine verkraften, irgendwelche wirklich gefährlichen Sachen, die dein Unternehmen in Gefahr bringen, alleine stemmen müssen und so. Also ich weiß nicht, ich glaube, für mich wäre das nichts. Also ich glaube, ich wäre keine gute Single-Gründerin, so ein bisschen, ja, sondern ich bin extrem froh, ein Team zu haben. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist ja auf jede Lebenslage übertragbar. Eine gute Familie in schwierigen, aber halt auch in schönen Zeiten, guten Partner, gute Freunde, egal was, ist einfach so krass wichtig. Also das ist wirklich in der letzten Woche, ist es mir nochmal klar geworden, ich bin ja hier zu Hause momentan mit meiner kleinen Tochter, bin extrem auf Hilfe angewiesen von meiner Familie auf der einen Seite, aber auch von meinen Co-Foundern, die mir viel Arbeit abnehmen, wo ich viel delegieren kann, wo ich viel nachfragen kann, wo dann auch mal morgens ganz früh oder abends ganz spät gesprochen werden kann, ja, weil ich halt in den Zeiten gut erreichbar bin. Ohne wird es nicht gehen.
Ja, da kommt, also das spielt ja auch wieder so ein bisschen mit rein. Ich glaube, das war eine dieser drei Empfehlungen, die wir in unserer ersten Folge gegeben haben. Entweder war das von dir oder von mir, wo ich meinte, wenn man im Team gründet, dann muss das einfach super passen zwischen den Leuten. Also A, müssen sich quasi die Skillsets ergänzen. Das macht keinen Sinn, wenn man irgendwie drei Wirtschaftswissenschaftler aus einem Bereich sich zusammenpacken lässt und dann haben die aber halt keine Ahnung von dem anderen Kram, der wichtig ist. Oder man macht ein Technologieunternehmen und es sind alles drei ITler. Ja, wer kümmert sich dann um das Betriebswirtschaftliche, ne? Also das auf der einen Seite, die Skillsets müssen passen, aber man muss sich halt auch vor allem menschlich super verstehen. Und eigentlich sagt man ja immer, dass man nicht mit Freunden gründen soll, weil das halt, oder mit Familie, weil das halt sehr kritisch sein kann auch, weil viele Leute das halt nicht unterscheiden können. Und deswegen bin ich auch so happy, Paula, wir hatten es ja auch schon mehrmals drüber, dass wir halt genau diese Trennung, und das hast du ja eben auch gesagt, diese Trennung halt machen können. So in dem Moment noch miteinander scherzen, wie beste Freunde, und dann geht es ums Geschäftliche. Und dann weiß auch jeder, selbst wenn man sich da jetzt ein bisschen verstreitet, dass das nichts mit dem Persönlichen zu tun hat. Das ist halt das Geschäftliche. Und Geschäftliches muss manchmal halt ein bisschen hart durchgezogen werden, ne? Seid ihr eigentlich befreundet? Also wart ihr vorher schon befreundet oder quasi erst so bekanntschaftsmäßig, wie ist das?
Ja, also ich, deswegen finde ich es auch krass, ne, mit Paula und Evelyn, wie ihr das so, ihr wart ja echt auch schon close, bevor ihr das Unternehmen gegründet habt, also da habe ich krassen Respekt vor. Ich sag immer bei Paddy und mir, ich habe das Gefühl, es war die perfekte Reihenfolge, weil wir waren Bekannte, dann Geschäftspartner und dann sehr gute Freunde. Super. Und aus meiner, für mich persönlich, war das eine sehr gute Reihenfolge, so dass es gut funktioniert hat.
Ja, definitiv.
Ja, das ist ja auch immer individuell, also ganz, ganz im Ernst. Das muss man ja für sich selbst auch wissen und dann halt eben sagen, wenn das so für mich passt, dann ist das das Richtige. Das kann einem keiner sagen. Ja. Das ist ein Bauchgefühl.
Amino.
Ja, bitte?
Zum Abschluss. Was treibt dich um?
Ich habe heute leider nichts. Nein, Quatsch.
Die gehen nie die Worte aus. Du kannst labern.
Das sowieso nicht. Erstmal jetzt spontan wieder was einfallen lassen? Nein, Quatsch. Ich habe leider nichts, jedes Mal, ich habe leider nichts so hochgestochenes wie oder so schön elaboriertes, wie ihr das habt. Ich habe etwas, was mich umtreibt, seitdem ich einen Post bzw. das Interview der Deutschen Umwelthilfe vor ein paar Tagen gesehen und gelesen hatte. Nämlich, wo es darum ging, dass wir doch bitte unsere Weihnachtsbeleuchtung alle auslassen sollen, weil wir haben ja momentan so eine Energiekrise. Und dann steigt in mir dieser Freiheitsgeist wieder auf, ja, Liberaler, der ich nun mal bin, und sagt, was soll das bitte sein? Wollt ihr mir jetzt gerade wirklich erzählen, dass ich bitte nicht meinen Tannenbaum hier aufstellen soll? Ja, weil, es ist ja besser fürs Klima, war ja eine der Argumentationen, deswegen kam es ja von der Umwelthilfe und nicht von, weiß ich nicht, Horst Seehofer oder sowas, ja. Und andererseits, ich glaube, ich habe gerade noch genug Cent in meiner Tasche, um für die paar Tage Weihnachtsbeleuchtung das bezahlen zu können, ja. Also ich fand das einfach so lustig, wie sich auch, also auf der einen Seite zuzugucken, wie sich die Leute dann wieder drüber aufgeregt haben, so von wegen, jetzt kommen die wieder um die Ecke und erzählen mir irgendwas, aber andererseits auch, wie man bitte wirklich auf die Gedanken kommt, sich da hinstellen zu müssen und quasi einer erwachsenen und mündigen Bevölkerung vorschreiben zu wollen, wie man bitte zu leben hat, jetzt wenn es um solche Sachen geht. Und das finde ich einfach jedes Mal faszinierend, wie man auf so Gedanken, also ich würde gerne bei diesen Gedankengängen auch hinten dran sitzen und mal so reingucken, was sie sich denken und was sie erwarten, dass dann kommt, ja, und sich dann auch immer so entrüsten, dass dann ein Aufschrei durch die Bevölkerung geht. Ich meine, muss man sich mal wirklich reinziehen, wir haben ja sowieso Krise über Krise jetzt jahrelang hintereinander gehabt. Und dann fangen die Leute an, sich halt schon über so einen kleinen Scheiß aufzureiben, weil es ja klar ist, so, wir haben jetzt alle teurere Preise, wir haben Inflation, was die Lebensmittel teurer macht, wir haben Energiekrise, was die Energiepreise teuer macht. Und dann so diese einzige Zeit im Jahr, in der sich quasi, kann man fast ja durch die Bank weg sagen, wo sich, ne, die Deutschen auch, und ich auch selber, ist meine Lieblingszeit im Jahr, Weihnachten, ja, sich auf sowas dann freuen, dann einem noch mal so einen kleinen Tritt noch hinterher zu geben, quasi dieses gutbürgerliche, so, ja, du darfst das jetzt aber nicht machen. So, wir reden ja nicht von amerikanischer Beleuchtung, sondern wir reden vom Tannenbaum oder sowas, ne? Und ich dann denke, ach, Leute, also haben wir keine anderen Probleme als sowas, ja?
Ja. Ich denke mir immer so, das war ja kein Live-Interview, so wahrscheinlich,
denke ich. Das war aufgezeichnet, mal, ne?
Genau. Also, da gehen ja vorher noch mal 7 Leute drüber und denken, wie veröffentlichen wir das und veröffentlichen wir es überhaupt? Und 7 Leute oder wie viel auch immer müssen ja sagen, Ist eine super Idee. Jawohl, genau, Bärbel, so machen wir's. Die Weihnachtsbäume bleiben aus. So, also, das ist ja nicht nur die Bärbel, die das dann erzählt, sondern ich verstehe das nicht. Und denke so, also.
War das aber tatsächlich für uns Privathaushalte?
Das war für die Privathaushalten.
War das so, weißt du, so Weihnachtsmarkt,
Harz? Nee, es wurde, also er hat es war in zwei Teile aufgesplittet. Zum einen, dass die Kommunen eben bitte halt nicht jede einzelne Seitengasse quasi mit Weihnachtsbeleuchtung zuknallen. Das kann ich ja auch sagen, ist ja auch in Ordnung. Es muss ja nicht, ne, jetzt hier in Weiß quasi vor meiner Tür überall Beleuchtung sein, sondern da, wo die Märkte sind, also quasi nicht nur Weihnachtsmarkt, sondern der Marktplatz, da, wo die Leute halt hingehen, steht beispielsweise hier im Veedel nebendran, in Sürth heißt das nächste Veedel, da ist halt auf dem Marktplatz immer ein riesiger Weihnachtsbaum und der ist die ganze Zeit beleuchtet gewesen, ne? Da hing jetzt nicht irgendwie wie in der Schildergasse in Köln so die große Einkaufsmeile, wo wirklich hier überall über dem Platz quasi diese Girlanden hängen und so, aber hier halt so kleinere Sachen. Also es ist schon verständlich, wenn sie sagen, okay, es muss nicht jedes kleine Seitengässchen vollgehangen werden. Aber dann quasi im nächsten Satz ging es auf die Privathaushalte. Von wegen, wir sollten uns doch mal alle überlegen, ob wir nicht, ne, vielleicht auf die, keine Ahnung, Sterne im Fenster verzichten und sowas. Ja. Ja.
Jo, gut.
Was ja, willst du sagen? Kann man sich ja überlegen.
Genau, also im Endeffekt zahlst es du. Ja? Also ja, wenn du sagst, ich habe das Geld dafür, ich will mir das gönnen. Wahrscheinlich ist es heutzutage wirklich ein Gönnen, ein Luxusprodukt. Ja. Licht ist Luxus, warmes Wasser ist Luxus. Nee, aber also ich finde es krass, da gab es neulich so eine Talkshow, da war eine Familienbäckerei und die hatte gemeint, ihre Energiekosten wären von 100.000 auf 1,2 Millionen im Jahr gestiegen.
Ja.
Also es ist Insolvenz, ja, also in einem Satz zusammengefasst, ja. Das ist schon heftig. Ja, also da ist das halt wirklich kein Spaß, ne? Also deswegen finde ich auch so ein bisschen dieses lasst euren Weihnachtsschmuck aus, schon fast so ein bisschen zynisch.
Ja,
also fast schon Hohn, ja, so ey, kümmer dich nicht darum, kümmer dich um diese Bäckerei jetzt so,
genau.
Ne? Das finde ich halt so ein bisschen wie das diese Kommunikation, alles können, das ist deren Hauptberuf, kommunizieren und das können die aber nicht teilweise, ja. Also das ist echt schade, naja.
Ja,
ja. Gut, das stimmt.
Ja, Leute, es war mir eine Riesenfreude.
Absolut.
Es war ein Hammer-Podcast, finde ich. Total, ich könnte noch 3 Stunden mit dir reden.
Ja, ich auch.
So wie wir es immer tun. Du kommst auf jeden Fall wieder, dann hoffentlich auch mit Paddy und vielleicht sogar dann als Non-Profit-Organisation. Vielleicht auch nicht. Vielleicht als schwerreiche Profit-Organisation.
Das könnte so auch sein.
Genau. Vielen, vielen Dank, Julia.
Ja, es war uns ganz,
eine große
ganz herzlichen
Ehre,
Dank,
dass du hier warst.
Ja, also ich würde gerne noch 2 Sachen sagen. Erstens,
gerne.
Also ich kenne den Mino ja nicht so gut, aber wir haben einmal seine Hilfe gebraucht und ohne Diskussion hat er uns einfach geholfen. Deswegen erstmal vielen Dank. Props, das dürfen die Leute ruhig auch mal wissen. Und zweitens natürlich Grüße gehen raus an Paddy. Wir denken an dich.
Ja.
Und gute Besserung und liebe Grüße. Ja. Beim nächsten Mal sitzt er mit dabei und dann haben wir hier in großer Runde einen Podcast. Ja.
Jawohl.
Also Leute, ihr wisst ja sowieso Bescheid. Ich hoffe, auch euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen an Julia habt, die dürft ihr gerne uns auch weiterschicken. Ne? Dann reichen wir die natürlich und lächelt quasi weiter und kriegt ihr bestimmt beantwortet. Ja. Schaut auf jeden Fall auf der Webseite vorbei. Ja, wir verlinken die in den Shownotes, dass ihr euch das Ganze auch mal angucken könnt. Ist bestimmt auch spannend, gerade wenn ihr aus der Umgebung Stuttgart dann auch kommt. Dann könnt ihr vielleicht auch eure Kinder da mal rüberschicken oder selbst teilnehmen, je nachdem wie alt ihr seid. Ist vielleicht auch ganz spannend für euch. Und ihr wisst Bescheid, ja, bewertet uns auf allen Plattformen, ja, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und Julia, nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Finden wir
ciao,
auch.
Leute.
Ja. Ciao Leute, macht's gut.